Wochen und Monate vergingen. Da fielen ihm zufällig einige Broschüren in die Hand, in denen die Umrisse der Systeme Owens, Fouriers, Weitlings gegeben wurden. Er fand plötzlich hier alles klar und deutlich ausgesprochen, was ihn quälte seit langer Zeit. Eifrig studierte er weiter, machte sich mit den Lehren Saint-Simons und mit manchem unserer neuesten deutschen Schriftsteller bekannt, und wie Schuppen fiel es ihm von den Augen. Was er dunkel geahnt hatte, hier war es nach 1000 Seiten hin entwickelt, nach wenigen Wochen war er klar über unsere Zeit, er war froh, er war glücklich, seine ganze Umgebung, von der er bisher nicht wusste, ob er sie mehr verachten als bemitleiden sollte, sie war ihm verständlich, jetzt in all ihren Teilen. Und ein jubelnder Heroe stand er über ihr, seine Stirn brannte, sein Herz pochte, und mit einem Fluch auf die krämerhafte Verworfenheit unserer Tage wandte er sich jenen großen Geistern zu, welche nicht daran verzweifeln, dass man eine bessere und schönere Zeit heraufbeschwören könne. August war Sozialist geworden. August hatte nie geliebt. Eine angeborene Schüchternheit hielt ihn von jeher fern von aller Gesellschaft, und eine sehr ernste und prosaische Beschäftigung, welche seine ganze Jugendzeit fortnahm, hatte ihn nur zu sehr daran gewöhnt, seiner Seele keinen höheren Flug zu gestatten als den, der zur Vollbringung seiner Arbeit nötig war. Durch den Anblick der vielen unglücklichen Mädchen, die im zartesten Alter ihre Laufbahn als Fabrikarbeiterinnen unter seinen Augen begannen und gewöhnlich schon nach mehreren Jahren die Frische ihrer Jugend, die Lebendigkeit ihres Alters einbüßten, hatte er das weibliche Geschlecht mehr bemitleiden als lieben gelernt. Bei seiner kalten, nüchternen Sinnesart geriet er auch nie in Gefahr, sich in eine jener traurigen Verbindungen einzulassen, welche so manchen jungen Mann seines Alters und seiner Stellung an sich und andern zum Verbrechern machten. Weder Liebe noch Leidenschaft hatten ihn bisher aus seinem Geleise bringen können. Ebenso tüchtig, wie er arbeitete, ebenso tüchtig aß er und schlief er, und Wochen konnten vergehen, ohne dass er an einem Tage mehr dachte und tat als an einem andern. Er war die Gelassenheit, die Gewöhnlichkeit selber. Da entwickelte sich bei ihm nach und nach jene Unzufriedenheit mit seiner ganzen Umgebung, jener Überdruss, jener Abscheu vor dem unwürdigen industriellen Treiben, zu dem er vom Schicksal verdammt zu sein schien, und der Frieden seiner Seele war entschieden gestört. Je mehr er über sein bisheriges Leben nachdachte, desto erbärmlicher kam es ihm vor. Vom Morgen bis zum Abend an eine Beschäftigung geschmiedet, welche einzig und allein darauf gerichtet war, den Schweiß seiner Arbeiter in bares Geld zu verwandeln, es war ihm schrecklich, er hätte davonlaufen mögen, und er war auch wirklich mehrere Male im Begriff, seinem Vater aufzukündigen, als er plötzlich in jene soziale Richtung geriet und den Entschluss fasste, an Ort und Stelle zu bleiben, der Gegenwart zu trotzen, sie herauszufordern, den Kampf mit ihr zu beginnen, statt durch ein feiges Davonlaufen sich vor ihr zu retten, sie im Gegenteil fest ins Auge zu fassen und das Seinige dazu beizutragen, sie zu ändern, umzugestalten und zu bessern. Er fühlte, dass ihm dies auf einem größeren Felde im allgemeinen Sinne des Wortes unmöglich sei. Er hoffte aber, in seiner nächsten Umgebung schon genug Gelegenheit dazu zu finden. Diese Idee hatte sein ganzes Wesen verändert. Äußerlich, noch immer rau und ernst, kochte es doch in seinem Innern und tobte und brauste, dass es ihm bald schwer wurde, seine Bewegungen zu verbergen. Er sehnte sich daher nach einem Wesen, dem er frei und offen entgegentreten konnte, dem er an die Brust sinken, dem er mitteilen konnte, was in seinem Innern vorging, was er dachte, was er hoffte, was er wollte. Aber wem sollte er dies erschließen? Er kannte niemand, dem er sich hätte anvertrauen mögen. Sein Vater würde ihm mit Grobheiten abgespeist haben, seine Brüder würden ihn auslachen, andere Freunde verstanden ihn vielleicht gar nicht. Traurig verschloss er seine Pläne wieder in der Tiefe seines Herzens. In einer solchen Stimmung saß er einst an einem Samstagabend auf seinem kleinen Comptoir, ein Zimmer, in dem er allein arbeitete. Er hatte den Befehl gegeben, dass man die Maschine stillsetzte und dass die Arbeiter zu ihm hereintreten, um ihren Wochenlohn in Empfang zu nehmen. Auf zwei großen Tischen, welche die vordere Seite des Raumes einnahmen, lag das Geld bereits abgezählt. Der Buchhalter Weber, ein Komtourist und ein Contremaître der Fabrik kamen nacheinander herein, um ihn im Berichtigen der einzelnen Zahlungen zu unterstützen. Das Auszahlen der Löhne ist in den Fabriken stets ein feierlicher Moment. Hinter den Zahltischen stehen die Fabrikherren und die Fabrikaufseher, finster und gravitätisch, ihrer Würde bewusst, mit einer gewissen Verachtung auf die bleichen, zerlumpten Gestalten hinunterschauend, die nach und nach vor den Tisch treten, um sich für die Arbeit der Woche durch eine Bagatelle belohnen zu lassen und die noch wohl gar dafür danken, dass man sie so schlecht wie möglich bezahlt. Nur in England, wo wir dem Akt des Lohnauszahlens oft beiwohnten, hat die ganze Geschichte einen für den Arbeiter günstigeren Anstrich. Das englische Proletariat ist über seine Stellung der Bourgeoisie gegenüber schon viel klarer wie das aller anderen Länder. Sie wissen, dass die Herren nicht ohne die Arbeiter fertig werden können und dass nächstens eine Stunde schlägt, wo es zwischen diesen beiden Klassen einmal zu einer genaueren Abrechnung kommt. Die meisten englischen Arbeiter treten daher barsch und stolz vor ihren Herren, ohne zu grüßen, ohne eine Miene zu verziehen, steif und ernst. Sie lassen sich das Geld Stück für Stück vorzählen, sehen es nach, schieben es langsam und bedächtig in die Hand, drehen sich um, ohne zu danken, ohne zu grüßen, und verlassen das Zimmer gerade so steif, so ernst, so stolz, wie sie eben hereintraten. In Deutschland ist die Sache natürlich bei weitem anders. Die ganze Szene trägt noch ihren mittelalterlichen Charakter. Der Arbeiter lebt bei uns noch in der Furcht des Herrn. Selten ist es, dass ein armer Teufel vergisst, für seine wohlverdienten paar Dreier herzlichst zu danken.